So schön, dass du da bist. Willkommen bei Field Effects, dein Mimimi-Podcast rund um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit. In diesem Podcast werden wir, Melanie und Eki, gemeinsam tief in die Welt der Gesundheit eintauchen, um dir die Fakten zu präsentieren, die du brauchst, um dein Leben endlich in die Hand zu nehmen. Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge Field Effects. Wir starten direkt rein. Wir haben heute einen Gast bei uns sitzen und freuen uns tierisch, dass er zugesagt hat und heute hier ganz viel Wissen mit uns teilt, auch wenn wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, worüber wir reden. Wir wissen eins, am Ende werden wir wahrscheinlich 1000 Themen anschneiden und uns wieder für weitere mehrere Aufnahmen terminieren und verabreden. Ich mach's ganz kurz, ich möchte nämlich gar nicht viel zu viel über ihn verraten, sondern ich möchte, dass er sich selbst vorstellt. Luis, herzlich willkommen, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist und Einblicke in deine Arbeit gibst. Magst du erzählen, wer du bist, was du tust? Und dann werden wir bestimmt irgendwo andocken. Und falls ich es nicht erwähnt habe, Melanie ist natürlich mit am Start.
Danke, aber ich habe meine Worte in der letzten Podcast-Folge schon aufgebraucht. Ich darf heute nicht mehr so viel sprechen.
Ja, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, für die Anfrage, fürs Zusammenfinden. Und ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Luis Pekhaus. Ich komme aus Hilden, aus dem kleinen Dörfchen Hilden neben Düsseldorf. Und ja, bin jetzt schon seit 10, 12 Jahren in der Fitness-Gesundheitsbranche tätig. Aktuell beschreibe ich mich immer so als Personal Trainer und Gesundheitscoach, wobei es sich gerade mehr in den Bereich Online verlagert. Habe jetzt 10 Jahre offline gearbeitet und jetzt ist es Zeit für so einen langsamen Switch, einen langsamen Wechsel. Und genau, das so ganz, ganz kurz zu mir. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch einnehmen darf.
Du bist ebenfalls wie Mel und ich im Gesundheitssektor unterwegs und hast so den Blickwinkel auf die Ganzheitlichkeit, wenn Klienten zu dir kommen. Was würdest du sagen, wie hat deine Arbeit von Personal Training, Sport allgemein über den Weg hin zu Ganzheitlichkeit stattgefunden? Was ist so deiner Erfahrung nach das, was am Ende jetzt die Komponenten in deiner Arbeit sind, die das Ganze eben ganzheitlich machen und nicht mehr nur noch auf Training vielleicht oder nur noch auf Nährstoffe oder so fokussieren?
Sehr, sehr gute Frage, sehr, sehr interessante Frage, die man jetzt sehr detailliert beantworten kann. Ich versuche das grob zu halten. Ich habe angefangen, wie du schon gerade gesagt hast, mit Training, klassischem Fitnesstraining, B-Lizenz und so weiter, duales Studium gemacht, Sportökonomie-Studium, was sehr, sehr breit war vom Inhalt her, aber mich schon in viele Facetten hat reinblicken lassen. Und ja, habe die ersten 5 Jahre, würde ich sagen, meiner Trainerkarriere ausschließlich auf dieser körperlichen Fitness-Trainer-Ebene gearbeitet und durfte da sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln. Habe aber immer wieder die gleichen Herausforderungen gesehen, immer die gleichen Wege, die Leute gemacht haben, irgendwie bei ihrer Abnehmreise, bei ihrer Gesundheitsreise. Bin dann so nach diesen ersten 5 Jahren dann weiter in das Thema Ernährung gegangen, da halt verschiedene Fort- und Weiterbildungen gemacht, das in Zusammenhang mit Blutbildanalysen geguckt, okay, was hat Ernährung mit verschiedenen Blutparametern zu tun, wie kann man die vielleicht beeinflussen, positiv oder auch halt negativ, wo sind da die Zusammenhänge, und dann halt darüber in die Nahrungsergänzungsschiene. Ich habe es immer selber auch benutzt, aber ich konnte nie so ein bisschen den Zusammenhang finden oder herstellen. Und dann, als ich Thema Training, Thema Ernährung, Thema Supplementation, Thema Blutbild und Gesundheit hatte, kamen dann so Themen wie Mindset, wie spirituelle Themen dazu, wie Glaubenssätze, Werte, was hat das vielleicht mit Gesundheit zu tun, weil ich dann gedacht habe, okay, in meinem naiven jugendlichen Leichtsinn, sage ich mal, Training und Ernährung sind zwei Riesenblöcke, damit kann man ganz, ganz viele Probleme lösen. Einige vielleicht schon, aber man kam dann wieder auf bestimmte Herausforderungen am Ende. Und das hat sich oft gedreht, dieser Kreis beziehungsweise dieser Loop, und dann gedacht, okay, welche Stellschrauben könnten vielleicht auch darüber hinaus noch schwer wiegen.
Da hätte ich jetzt direkt gleich eine Frage dazu, Luis.
Ja.
War es für dich schwierig, akzeptiert zu werden, so in dieser ganzheitlichen Schiene und nicht mehr als dieser Fitness-Coach in Anführungsstrichen?
Ach, ist heute noch schwierig.
Dachte ich mir.
Ja, ich glaube, da haben ganz viele, ich will nicht sagen, Leute mit zu kämpfen, aber ob es jetzt Personen aus der TCM sind, ob es Heilpraktiker sind, ob es vielleicht irgendwie Personen sind, die aus dem Reiki kommen oder nur spirituell arbeiten, mit Energiearbeit, oder dass ich in diesen 10-12 Jahren und da auch wieder aus dieser Brille des Gesundheitsmanagers, sage ich mal, oder Präventionsexperten, was ich so ein bisschen in meinem Masterstudiengang vermittelt bekommen habe, kam immer dieses Thema interdisziplinäre Arbeit. Das ist in der Allgemeinmedizin schon ein Problem, dass Ärzte nicht mit Chirurgen, Chirurgen nicht mit Zahnärzten, Zahnärzten nicht mit Physiotherapeuten zusammenarbeiten. Also dass es da so sehr, sehr klare, vielleicht auch von den Gesetzmäßigkeiten definierte Grenzen gibt oder Trennungen gibt. Dementsprechend, ja, ich komme auch heutzutage sehr, sehr oft zu dem Punkt, dass ich sage, boah, ist das anstrengend, sich irgendwie dazwischen zu mogeln, sag ich jetzt einfach mal so, zwischen Allgemeinmedizin und Alternativmedizin, und da einen Platz zu finden, einen Ansatz zu finden und die Leute davon zu überzeugen, über den Tellerrand hinaus zu gucken.
Jetzt hast du ja gerade schon unser Gesundheitssystem angesprochen. Das ist ja das, was ich mir auch immer denke, wieso kann man nicht an einem Strang ziehen? Was würdest du dir wünschen im Gesundheitssystem?
Ja, diese Frage wurde mir schon relativ oft gestellt und immer mein erster Bauchgefühl-Impuls-Antwort ist mehr Achtsamkeit und Bewusstsein, was aber allgemein auf die Bevölkerung, glaube ich, übertragen werden kann. Und wenn du das Thema Gesundheitssystem jetzt ansprichst, würde ich tatsächlich sagen, ein Reset. Das wäre so ein bisschen meine Antwort gerade, weil klar gibt es auch viele kluge Leute, viele innovative Leute, die Ideen haben zu sagen, okay, jetzt gehen wir das Thema an, versuchen irgendwelche Krankheitsbilder, vielleicht auch irgendwelche Impfstoffe für Krebs oder so weiter zu entwickeln. Kann man jetzt auch wieder diskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und aber sehr, sehr viele intelligente Leute, die versuchen, irgendwelche Ansätze zu finden, aber dieses Grundsystem, dieses Grundgesundheitssystem, das hat sich halt die letzten 30, 40, 50, 60 Jahre so verfestigt, dass man, auch wenn man sagt, okay, man möchte Bürokratie abbauen, es genau das Gegenteil der Fall ist und sich eigentlich fast in so einem Teufelskreis bewegt. Und ich glaube, da ist dann, das sagen natürlich auch viele, ich will es gar nicht aussprechen, aber dass halt viele Experten auch der Meinung sind, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird das Gesundheitssystem zusammenbrechen. Werden wir dann sehen, wie es ausgeht. Aber vielleicht muss es sogar einmal zusammenbrechen, um dann neu wieder aufgebaut zu werden.
Das würde ich mir zum Beispiel wirklich wünschen. Also ich bin immer ein Freund von solchen Extremen, aber ich bin ganz bei dir. Ich glaube, wenn das einmal so komplett krachen gehen würde, wäre das unsere Chance, eigentlich das Ganze von null auf groß zu ziehen und hochzuziehen, weil ich schon das Gefühl habe, dass das Bewusstsein in dem Sektor über die letzten Jahre immer mehr zunimmt und vor allem auch der Blick über den Tellerrand hinaus immer mehr wächst. Aber dennoch sind wir halt in den alten Strukturen ganz oft gefangen, wenn wir das systematisch betrachten. Deswegen wäre das Ganze ganz schön und wir glauben an Wunder, passend zum Glaube an Wunder, zeige ich euch meine Teetasse. Da steht Glaube an Wunder drauf, für die, die das gerade nicht sehen können. Ich möchte gerne nochmal 2 Schritte zurückgehen, als du erzählt hast, über welche Bereiche du eben über Wissen und Kompetenz verfügst, beziehungsweise welche Facetten in deiner Arbeit, in deine ganzheitliche Betrachtung deiner Klientin mit einfließen. Würdest du sagen, dass all diese Facetten notwendig sind, um Menschen wahrhaftig auf die Sprünge zu helfen und auf die richtige Bahn zu helfen? Oder tut es eigentlich auch, wenn du lediglich in einem beziehungsweise in 2 Bereichen unterwegs bist? Das ist eine Frage, die mich persönlich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt hat, deswegen stelle ich sie dir.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil aus der einen Perspektive, und ich glaube, alle, die meine Arbeit, die mich persönlich kennen, die mit mir mal schon mal gesprochen haben, kennen das, dass ich mich sehr schwer dogmatisch festlegen kann oder eigentlich eher so eine Ansicht vertrete, dass ich gegen Dogmatismus bin oder gegen immer so eine starre Ansicht von Sachen. Und aus der einen Perspektive würde ich tatsächlich sagen, für manche Personen könnte es reichen, vielleicht nur 1-2 Bausteine zu verbessern, zu optimieren und die dann selber in eine Heilung finden, weil was ich gelernt habe in den letzten Jahren, dass halt viele Leute gar nicht den Anspruch haben, an sich selber ja die Heilungsreise antreten zu wollen, auf allen Ebenen zu arbeiten oder sich dafür zu öffnen oder bereit dafür sind. Und ja, ich glaube, so wie wir 3 Gesundheit verstehen, ist es vonnöten, auf allen Ebenen zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich habe tatsächlich sehr, sehr oft das Beispiel kennengelernt, dass ich vielleicht auch aus meiner Perspektive andere Sachen angehen wollte oder hätte wollen, aber die Person gar nicht dafür bereit war, sich gar nicht dahingehend öffnen wollte, könnte, wie auch immer. Kann man jetzt diskutieren, woran es gelegen hat, aber deswegen kann ich da gar kein klares Ja oder Nein geben tatsächlich.
Aber vielleicht ist auch genau das die Antwort, ne? Weil die Wahrheit liegt ja irgendwo immer in der Mitte. Und das war auch am Ende mein Fazit tatsächlich, deswegen begrüße ich das sehr, dass du mir das Ganze bestätigst. Vielleicht war das gerade eine Frage mehr aus Eigennutz als alles andere.
Kann ja auch sein.
Genau. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, wir kennen das alle. Manchmal kommen Menschen zu uns, wo wir ganz genau erkennen, ein Stressor XY auf einer seelischen Ebene, auf einer emotionalen Ebene oder ein Glaubenssatz, der sich eben im Mindset so richtig krass festgesetzt hat, könnte Symptom XY triggern. Und ja, wir sehen zeitgleich auch, dass vielleicht am Bewegungsapparat irgendwas nicht stimmt. Wir sehen vielleicht auch, dass irgendwelche Blutwerte nicht in Ordnung sind, wo wir mit irgendwelchen Nährstoffen oder so reingehen. Und nichtsdestotrotz bleibt ja das, was wir sehen, trotzdem da. Also wir können ja das, was wir gesehen haben, nicht ungesehen machen. Und Klient, Klientin möchte diesen Weg nicht einschlagen. Wie gehst du jetzt gar nicht groß mit deinen Klienten, sondern wie gehst du persönlich mit solchen Situationen, mit solchen Fällen um? Was macht das mit dir?
Auch sehr, sehr gute Frage, weil ich aus der persönlichen Erfahrung das Ganze in den Beruf übertragen konnte. Weil bei mir ist es so, dass ich seit 7-8 Jahren fast ausschließlich meine Großeltern versorge, also von beiden Seiten, also von mütterlicher und väterlicherseits, und die jede Woche besuche. Und es gibt mittlerweile nur noch jeweils die Oma. Aber das hat mich tatsächlich sehr, sehr lange belastet, aus dem Grund, dass ich gesehen habe, okay, so ernähren die sich, so ist ihr Lebensstil, so verhalten die sich und man sehr, sehr emotional daran verhaftet war, wie der oder die Person ihr Leben gestaltet, nenne ich es mal ganz allgemein. Und man natürlich, umso näher ja eine familiäre Bindung ist, umso mehr möchte man vielleicht sogar einfach rein ja intuitiv der Person helfen, sich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu machen, Bewegung, wie auch immer. Und habe dann aber gemerkt, boah, mit über 80, da kann ich sagen, was ich will, da redet man gegen eine Wand. Und das ging wirklich über Jahre so. Und das hat mich, wie gesagt, tatsächlich sehr belastet, dass ich da wirklich kein Stückchen weitergekommen bin. Und es ist immer weiter nach unten gegangen, immer weiter nach unten gegangen. Und irgendwann hatte ich dann die Realisation, dass man davon einfach loslassen darf. Weil du kannst, beziehungsweise es hat mir mal ein Mentor tatsächlich von mir gesagt, du kannst Leuten eigentlich nichts beibringen, du kannst nur inspirieren. Und dieser Satz, der hat mich lange zum Nachdenken gebracht, weil ich gedacht habe, okay, ja krass, ja, auch wenn eine Person was lernen möchte, kommt die ja proaktiv auf dich zu, mal mehr, mal weniger. Oder wenn du selber was lernen möchtest, lässt du dich von anderen Leuten inspirieren. Aber du kannst eigentlich nicht gezwungen werden, was zu lernen, weil sonst hast du es wieder gleich vergessen. Kennt man ja auch das Beispiel. Und wie gesagt, dieser Satz hat mich sehr inspiriert und zum Nachdenken gebracht. Und das waren lange Jahre Arbeit, aber tatsächlich ist es heute so, dass ich zumindest in, ich sag mal, in 95% der Fällen zwar ein, zwei Sätze dazu sage oder die Person versuche mitzunehmen. Und wenn das nicht klappt, dann loslassen, weitergehen lassen. Das ist so die Kurzform davon.
War das oder diese Geschichte, die du gerade angesprochen hast, war das für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt gucke ich auch mal ein bisschen weiter über den Tellerrand hinaus in Bezug auf Spiritualität, in Bezug auf andere Sachen, die nicht klassisch sind, ne? Wie schreibe ich jetzt einen Ernährungsplan? Wie bringe ich jemanden bei, dass er sich gesund ernährt, dass er richtig trainiert?
Ja, das war ein Punkt, dass ich eigentlich gedacht habe, boah, Training kann ich, Ernährung kann ich, zumindest so halbwegs. Warum tut sich bei manchen Leuten nichts? Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas muss da einfach noch sein. Mit einem Retreat vor, ich glaube, jetzt sind schon 3 Jahren, hat es dann angefangen in Costa Rica, dass ich mich komplett der, ich nenne es jetzt mal, spirituellen Richtung öffnen konnte, durch einfach Erfahrungen, die ich da gemacht habe und dann gesagt habe, okay, krass, ich habe es mit meinem eigenen Körper gespürt, ich habe was gesehen, ich erzähle das immer so, und wenn nur 1% Wahrheit daran ist, was ich gerade gesehen habe, könnte da ja auch was faktisch dran sein. Und Nikola Tesla hat schon von Frequenzen und Schwingungen gesprochen oder Albert Einstein. Und das war vor ja weit über 100 Jahren. Und das hat dann so ein bisschen mein rationales Denken umgepolt oder geöffnet, zu sagen, okay, ja, es sind so viele Kulturen, die auch verschiedene Heilmethoden, Rituale über hunderte, über tausende Jahre weitergegeben haben, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätte man bestimmt vor 500 Jahren schon gesagt, okay, ja, das kann weg. Und das waren so Gedanken, die ich dann auf dem Weg hatte.
Vielen Dank erstmal für diese persönlichen Einblicke, die du hier mit uns teilst. Und das ist auch der Punkt, Luis, den ich an deiner Arbeit sehr schätze. Denn wenn man mal so ganz klassisch über deinen Account auf Instagram oder so scrollt, dann hat man den Eindruck, es ist alles sehr wissenschaftlich, faktisch. Und das ist es per se auch, weil du genau aus der Richtung kommst. Denn ich weiß jetzt nicht, ob du das selber zur Einleitung mit erwähnt hast oder nicht, aber dein Wissen basiert auf einem sehr stabilen Fundament. Du hast es halt nicht nur irgendwie an 3 Wochenendseminaren gelernt, sondern es stecken mehrere Ausbildungen, Weiterbildungen und vor allem Studiengänge, teilweise sogar ein Masterstudiengang dahinter. Nichtsdestotrotz öffnete sich wahrscheinlich mit dem Retreat vor 3 oder 3,5 Jahren eben das Tor oder die Tür, gegebenenfalls über die Wissenschaft hinaus. Und das ist ja ein Teil auch meiner Reise gewesen, ne? Von der absoluten Zahlen-, Daten-, Faktenwelt zu kommen, alles irgendwie mit 100 Studien zu untermauern und in jede Diskussion zu gehen und zu sagen, ich gegen den Rest der Welt, hin zu, fuck, wie viele Türen gibt es eigentlich noch da draußen? Wie nimmst du diese Reise für dich wahr? Also ganz persönlich, gar nicht im Sinne, ne, was braucht die Menschheit, weil ich glaube, das, was wir persönlich erfahren, ist am Ende genau das, was wir raustragen möchten. Deswegen richtet sich die Frage an deine Person. Wie ist diese Reise für dich? Ist das so einfach, wie man das eigentlich sagt? So, hey, ja, ich habe gelernt, da einfach mal loszulassen oder ich habe gesehen, da ist ein bisschen mehr. Nimm uns mal gerne mit auf diese Reise über diese wissenschaftliche Quote hinaus.
Wenn die Frage gestellt wird, habe ich immer als erstes diese Dunning-Kruger-Kurve im Kopf. Dunning-Kruger-Kurve? Ja. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Dass man, für alle, die es nicht kennen, ganz kurz erklärt, man denkt nach den ersten 1-2 Jahren Ausbildung, in welchem Bereich auch immer, man ist der oder die Schlauste und hat die Erleuchtung und genau, dann umso länger man dann halt sich einem Thema widmet oder einem Bereich, einer Branche, umso mehr denkt man halt, was du gerade angesprochen hast, boah, wie viele Türen gibt es eigentlich noch oder wie viele Abbiegungen und Verzweigungen und Zusammenhänge und Themenbereiche, die vielleicht noch interessant sein könnten. Und wie gesagt, in dieser Kurve nehme ich mich sehr, sehr oder spiegelt mein Verlauf sehr, sehr gut wieder in den ersten 2, 3, 4 Jahren. Boah, gedacht, boah, ja, dann mache ich hier noch eine Fortbildung und da noch eine Fortbildung und habe dann irgendwie 20 Fortbildungen angesammelt und habe nach 4, 5 Jahren dann voll den Crash bekommen, dass ich gesagt habe, boah, also das war so Ende meines Masterstudiums, wo ich dann an dem Punkt angekommen war, wo ich gesagt habe, boah, ich habe hier 50.000 Tabs offen, ganz, ganz viele Themen, ich krieg die nie im Leben zusammen. So habe ich mich tatsächlich gefühlt und habe immer
ich
wieder
ich fühle gedacht, dich, wenn ich das mal so dazwischen klären darf, ich fühle dich.
Habe bei jedem Kunden, den ich irgendwie bekommen habe, dann gedacht, okay, da habe ich beim letzten Kunden angefangen, aber irgendwie würde doch das noch besser passen oder vielleicht da anzufangen oder die Basis oder wie auch immer. Und so arbeite ich heute noch, habe da ein bisschen mehr Struktur reingebracht, aber irgendwie ist es dann doch noch sehr, sehr individuell geblieben. Und ja, auf deine Frage zurückzukommen, wie ich es empfunden habe, es war von ich habe die Erleuchtung bis hin zu richtig depressiven Phasen, war alles dabei. Also, ja.
Was fühlst du heute, wenn du zurückblickst auf deine Reise?
Ja, das ist eine Frage, die mich sehr motiviert tatsächlich, weil ich aus meinem Bachelorstudium, aus meinem Masterstudium, aus den letzten 10, 12 Jahren ganz, ganz viele Kollegen, Kolleginnen gesehen habe, die mit mir gegangen sind und dann abgebogen sind. Aus welchem Grund auch immer, das ist wirklich rein, also null wertend gemeint, aber die dann gesagt haben, okay, vielleicht ist die Fitness-Gesundheitsbranche nichts mehr für mich, vielleicht, ja, aus finanziellen Gründen, ich kann da nicht genügend Geld verdienen oder wie auch immer. Und das ist tatsächlich was mich motiviert, dass ich die letzten, ja, wie gesagt, ich sag mal 12 Jahre dran geblieben bin und mich gehalten habe und mich kurz vor Corona ja selbstständig gemacht habe, rein selbstständig, nirgendwo anders mehr gearbeitet habe und dann natürlich eine sehr, sehr harte Zeit kam, die nicht wirklich förderlich ist für einen frisch gemachten Selbstständigen. Und das bis heute durchgehalten habe, ich glaube, das erfüllt mich tatsächlich sehr mit Stolz und mit Freude.
Ich würde mal an einer anderen Stelle anknüpfen. Wir haben ja über diesen Tellerrand hinaus sehen gesprochen. Was gibt es für dich, was du immer bei deinen Kunden oder Kundinnen mit einbindest in einem Coaching?
Ja, brauche ich einen Moment zu überlegen, weil so individuell wie die Personen sind, so individuell sind die Herangehensweisen. Aber was ich immer mache, sind die, ich sag mal, die Basics, die man so kennt von Ernährung, von Trinken, von Proteinaufnahme, genügend Gemüse essen, so ganz, ganz basic gehalten. Genug trinken. Tatsächlich sind es auch fast so Basics, die bei meinen Coaches immer wieder auftreten. Genau. Genügend bewegen, mal ein paar mehr Schritte machen für ganz viele, die im Büro sitzen, und dann versuchen, die Verbindung so ein bisschen zu schaffen von sammel doch mal ein paar Schritte und vielleicht diese Schritte mal durch den Wald machen, so dass ich versuche, okay, diese Naturverbindung einfach mit einer rationalen Ebene wieder zu verbinden. Und gar nicht sage, okay, du musst dich jetzt mit dem Wald verbinden oder, weiß nicht, irgendwie ein paar Terpene sammeln oder wie man es auch immer ausdrücken möchte, sondern einfach, okay, bieg mal ein paar hundert Meter durch den Wald ab, komm wieder zurück, hast deinen Spaziergang, hast ein paar Schritte, ein paar Kalorien verbraucht, bist an der frischen Luft, kannst leistungsfähiger arbeiten und noch mehr Umsatz machen oder wie auch immer ich das verpacke. Aber Grundlagen. Richtiges Essen, richtiges Trinken, Bewegen.
Für solche Aussagen, wenn du sagst, geh mal ein paar Schritte durch den Wald, kommt da nicht manchmal ein müdes Lächeln?
Bei mir sind es tatsächlich Personen, die schon dann die Aussage im vielleicht Kennenlerngespräch, Beratungsgespräch sagen, ich könnte mich mal wieder ein bisschen mehr bewegen. Oder ganz oft Personen, die vielleicht die letzten 10, 15, 20 Jahre nichts gemacht haben oder vielleicht die Kinder gerade aus dem Haus sind und sagen, okay, jetzt ist wieder Me-Time angesagt, jetzt möchte ich wieder an die Zeit vor meinem Elterndasein so ein bisschen anknüpfen. Da habe ich tatsächlich relativ viele aus der Zielgruppe und die kennen es dann noch vor 15, 20, 25, 30 Jahren, wie es vielleicht mal war, und wissen von ihren Herausforderungen, und da muss man vielleicht einfach nur so ein bisschen in die richtige Richtung schubsen. Und die brauchen einfach jemanden, der sie so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, okay, das sind jetzt die ersten drei Punkte, die machen wir mal die nächsten 2 bis 4 Wochen und dann Schrittchen für Schrittchen weiter.
Luis, was würdest du sagen, was ist eigentlich so das Hauptthema, das Hauptproblem von Menschen, die zu dir kommen? Auch wenn das alles sehr individuell ist, ne? Nicht jeder kommt ja irgendwie mit einem bestimmten Thema. Aber ich habe so ein Gefühl, dass man trotzdem so 1-2 Oberbegriffe hat, mit denen jeder mehr oder minder struggelt. Was ist da dein Empfinden? Kannst du da was benennen?
Zwei Begriffe oder Eigenschaften, die mir direkt in den Kopf kommen, aus der etwas rationaleren Perspektive. Sehr, sehr oft Verwirrung und Überforderung tatsächlich mit Mythen, Ernährungsweisheiten, Ansätzen, Diäterfahrung. Ich habe schon ganz viel probiert, hier und da mal und da eine Saftkur und da eine Weight Watchers Diät und wie auch immer.
Selleriekuren bitte nicht vergessen.
Also genau, die auch, ja. Einfach sagen, boah, jetzt habe ich schon 5 Sachen ausprobiert, funktioniert nicht. Ich brauche Hilfe. Mhm. Das ist so das eine. Und die andere, ich sag mal aus einer spirituellen Brille, fand ich super interessant. Das hat tatsächlich mir auch mal ein Coach von mir gespiegelt. Und dann habe ich so überlegt, okay, ja, krass, stimmt. Bei den, ich habe tatsächlich im Personal Training 80% weibliche Kundinnen. Und es sind meistens, wie gesagt, aus der spirituellen, energetischen Brille gesehen, meistens Frauen, die zu viel in ihrer männlichen Energie drinstecken. Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Da habe ich gedacht, okay, wie meint er das? Was hat das vielleicht mit mir zu tun? Und ganz, ganz oft halt entweder Frauen von vielleicht erfolgreichen Männern, die sich so ein bisschen behaupten möchten, oft auch halt einfach Geschäftsführerinnen oder Führungspersönlichkeiten, die halt in ihrem Job sehr Durchsetzung, also viel Durchsetzung brauchen, viel Kontrolle brauchen, viel Struktur brauchen und da halt dann als Ausgleich in ihrem Privatleben aber nicht in den Gegenpol mehr kommen. Und lustigerweise, ohne dass ich da was proaktiv für gemacht habe, habe ich diese Person angezogen, die letzten 5, 6, 7 Jahre. Und genau, das würde ich sagen, haben die beiden gemeinsam.
Was ist das Fazit davon, dass du genau diese Person angezogen hast? Gehen wir mal tiefer.
Du meinst aus meiner Perspektive. Tatsächlich habe ich dann herausgefunden, dass ich, glaube ich, vielen oder auch gespiegelt bekommen habe, erstens mal viele, also vielleicht für Leute, kurz Personen erklärt, denen das noch nichts ein Begriff ist mit männlicher, weiblicher Energie, so ein bisschen, vielleicht könnt ihr auch gleich nochmal was ergänzen dazu, ist vielleicht für viele interessant, aber dass ich relativ viele Eigenschaften, glaube ich, ganz unterbewusst rausgegeben habe, die vielleicht eher mit weiblicher Energie assoziiert werden und dass sich dann so auf energetischer Ebene ausgeglichen hat. In den Gesprächen oder wenn ich einfach, ja, in einem Raum mit denen war oder wie auch immer. Und das fand ich super interessant, dass das ein Punkt bei mir selber war, wo ich gesagt habe, okay, krass, ich habe tatsächlich, oder es gab mal eine Zeit, wo das bei mir nicht so ausgeglichen war und der weibliche Anteil oder die weiblichen Energien überwogen haben. Das war vielleicht dann auch für meine Selbstständigkeit ein krasses Learning, wo ich immer gesagt habe, okay, warum kriege ich das denn nicht umgesetzt von diesen Business Coaches in Richtung Sales und Akquise und Verkaufen und hier und da und habe mich da immer so ein bisschen verloren gefühlt tatsächlich, da in die, ja, in diese männliche, durchsetzungsstarke, kontrollierende Energie zu kommen. Und ja, tatsächlich war das, glaube ich, eins der größten Learnings daraus.
Unfassbar inspirierend. Also ich bin dir gerade echt zutiefst dankbar, dass du das so offen und ehrlich mit uns teilst. Und damit zeigst du ja auch wieder Verletzlichkeit, ne? Dass du genau so ehrlich das Ganze teilst. Und das macht dich halt super authentisch. Liebe ich gerade total. Ich habe da gar nicht viel zu ergänzen, aber vielleicht ein kurzer Monolog von mir dazu. Ich kann mich sehr gut mit diesen Frauen identifizieren, weil ich absolut genau diese Frau war und situativ diese Frau auch immer wieder durchkommt. Wobei es heute aber so ist, dass ich sie situativ sehr liebe, weil sie nämlich dann, also diese übermäßige oder diese dominierende männliche Energie zum Teil auch erforderlich ist in gewissen Situationen, während hingegen aber der Alltag und das Leben natürlich in Balance stattfinden sollte. Und ich finde es wichtig auch zu betonen, dass wir alle geschlechtsübergreifend beide Energien in uns tragen. Also nicht denken, Männer haben keine weibliche Energie oder Frauen dürfen keine männlichen Energien in sich tragen. Das sehr, sehr wohl. Es geht eben nur immer darum, diese Balance herzustellen. Ich finde halt, also ich würde das unterschreiben, ich finde auch, dass das auch so eins der größten Themen überhaupt ist, dass eben Frauen gar nicht in ihrer Weiblichkeit sind und die, die glauben, dass sie es sind, eigentlich erst recht nicht sind, witzigerweise. Ja. Was würdest du sagen, was hier unter anderem ein sehr großer Punkt oder Grund auch kollektiv betrachtet dafür ist, dass in unserer westlichen Prägung insbesondere so stark diese Frauen eigentlich mit männlichen Energien dominiert werden, aus sich selbst heraus.
Jetzt kann ich mich eigentlich nur mit jeder Antwort unbeliebt machen.
Das ist aber richtig geil, ne? Ja. Weil Universum liefert gerade. Ich habe das Thema letzte Woche mit zwei Männern besprochen und die haben beide die gleiche Antwort gegeben. Und das ist auch eine Antwort, die man sehr oft von, also auch liest und hört. Und deswegen bin ich einfach gespannt, wie du dazu stehst.
Erster Impuls war jetzt gerade, ich habe Verwandtschaft in Slowenien. Also mütterlicherseits, meine Mutter kommt aus Slowenien und wir waren jetzt vor knapp vier, fünf Wochen dort, eine Woche, und habe da gesehen, wie krass, also sind auch jetzt die letzten 5 bis 10 Jahre, haben die auch Fortschritte gemacht, sage ich mal, aber wir sind trotzdem noch ein paar Jährchen weiter, so was viele Sachen angeht, aber selbst im Supermarkt kann man da auch schon mit Kryptowährung bezahlen und so. Also das ist schon sehr faszinierend. Auf jeden Fall habe da so ein bisschen beobachtet und mir ist auch krass aufgefallen, wie in Anführungsstrichen konservativ da noch die Familienverhältnisse sind. Heißt, Frau zu Hause, macht da den Haushalt, versorgt die Kinder, Bauernhof, wie auch immer, Garten, Mann geht arbeiten. Punkt. Jetzt kann man, wie gesagt, deswegen kann man sich eigentlich fast nur unbeliebt machen, wenn man das Thema anschneidet, kann man drüber streiten. War dieses ganze, die Emanzipierungsbewegung der letzten Jahre, Jahrzehnte, positiv für den Ausgleich von männlicher und weiblicher Energie, oder hat das die weibliche Energie mehr in die männliche gepusht? Einfach gesellschaftlich gesehen, vielleicht auch wirtschaftlich, ökonomisch, wie man auch, aus welcher Brille man da drauf gucken möchte. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Ding gewesen, dass auf einmal Frauen, und da könnt ihr, glaube ich, besser aus der Perspektive sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass Frauen halt vor die Erwartungshaltung gestellt werden, zu sagen, okay, du musst jetzt leisten. Du musst gleichwertig sein wie ein Mann. Viele Frauen sagen das ja auch, aber es ist ja einfach ein biologischer Unterschied zwischen Mann und Frau. Da kann man jetzt natürlich auch wieder diskutieren, gerade in der heutigen Zeit, aber es lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Und dementsprechend, wurden da so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen in vielen Aspekten. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann ein Problem geworden, dass das auf ganz viele Bereiche übertragen wurde, wo man es gar nicht hätte übertragen dürfen. Hm. Das ist jetzt sehr allgemein gesprochen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine.
Also dockt halt direkt an der Ursache an, ne? Und diese Übertragung auf diese verschiedenen Bereiche führen ja dann wieder in der Gesellschaft, in den verschiedenen Bereichen dazu, dass wir Frauen eben von außen so stark konditioniert wurden. Ne? Und Leistung ist halt hier, finde ich, ein sehr, sehr guter Oberbegriff, weil am Ende ist ja dieser Leistungsdruck und alles, was es in unseren Gedankens- und Gehirnstrukturen durch diesen Druck verändert, am Ende das, warum wir so werden, wie wir werden. Dass wir halt Karriere machen wollen, dass wir mithalten wollen, dass wir höher, schneller, weiter, performanter werden wollen. Und am Ende sehen wir halt Frauen, die nur noch auf irgendeiner Bühne stehen, irgendwelche Triathlon-Marathon-Wettläufe eins nach dem anderen machen. Sorry, ich muss mal ganz kurz husten. Und zeitgleich eben auch sich so stark fühlen wollen, dass sie sich nichts von Männern gefallen lassen wollen. Und dieses Gefallen lassen bezieht sich aber schon auf ein Annehmen von einer Tasse Tee, die vielleicht der Partner kocht und einem bringt. Und das führt dann halt irgendwann zu sehr toxischen Disbalancen von Weiblichkeit und Männlichkeit energetisch betrachtet in uns. Und da komme ich her. Und deswegen fühle ich das sehr, sehr stark. Also ich war die höher, schneller, weiter, noch eine Ausbildung und Thai-Boxen und ich muss im Ring stehen und ich muss hier noch krasser werden und hier noch ein bisschen noch mehr Fett aus dem Körper raus reduzieren und wer braucht schon Schlaf und ich bin performant und was kann ich alles nehmen, um mich zu pushen hinzu. Jetzt sitze ich da und denke mir so, boah, wie bekloppt, ne? Wie bekloppt. Und das ist halt aber auch nicht über Nacht weg. Also das ist ja nicht, wir machen es uns bewusst, das Thema, nehmen das an, sondern alleine das Bewusstmachen kostet uns ja schon extrem Kraft und Nerven. Also erstmal ist ja ganz viel Widerstand und Ablehnung. Und wenn du dann diese Reise antrittst, merkst du halt auch, ja krass, es sind immer noch ganz viele festgefahrene Strukturen, die mich davon abhalten, Dinge anzunehmen. Und ja, aber das ist auch ein Thema, da könnte man schon alleine, glaube ich, 3 Folgen drüber drehen. Ich habe vergessen, wie ich angefangen habe, deswegen ist das der Punkt, wo ich wieder ein Mail übergebe.
Ja, ich dachte immer den Lückenfüller spielen. Ich bin jetzt ein bisschen geschockt, also nicht über deine Antwort, Louis, sondern während du gesprochen hast, bin ich mal so ein bisschen in mich gegangen und habe mal auch von oben auf mich herabgeblickt und gedacht, ja, ich darf da noch an mir arbeiten. Ich bin nämlich auch viel zu sehr noch in der männlichen Energie. Ich kann deinen Ansatz verstehen. Was ich nicht verstehe, ist, wieso sich die Frauen nicht erlauben, mehr in die weibliche Energie zu gehen. Ich weiß nicht, also ich spreche jetzt von mir, ein Stück weit ist es Angst, Angst zu versagen, Angst schwach zu sein, ein Stück weit ist es, ja, vielleicht noch nicht den Schritt gehen zu wollen. So geht's mir zum Beispiel. Und ich weiß aber auch nicht, wie man das den Frauen beibringen kann.
Mhm. Dazu vielleicht ergänzend, das geht den Männern ja auch nicht anders, nur andersrum. Also nicht umsonst ist die Suizidrate bei Männern 3-mal so hoch als bei Frauen, weil viele Männer sich einfach auch nicht eingestehen wollen, mal ruhiger zu machen, mal weniger zu machen, mal nicht so einen Leistungsgedanken dahinter zu haben und dann mal mehr in die weibliche Energie zu kommen. Also so rum lässt sich das Spiel natürlich auch spielen. Und ja, also das vielleicht noch einmal kurz ergänzend dazu.
Ich habe dazu aber trotzdem noch einen Senf, den ich abgeben möchte. Meine Stimme spielt heute total verrückt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich über dieses Thema wirklich in letzter Zeit noch präsenter als zuvor, aber ich habe dazu schon wirklich mit vielen Menschen viel gesprochen. Und ich bin ganz bei dir, Luis, dass Männer haben genau das gleiche Thema wie Frauen auch, nämlich dass sie sich nicht erlauben, in ihre absolute, wahre, männliche Energie zu kommen, genauso wie Frauen es sich nicht erlauben, in ihre Weiblichkeit vollumfänglich zu gelangen. Natürlich immer während gewahrt und bewahrt wird, dass die andere Energie gleichzeitig auch da ist. Ich glaube aber, dass für Frauen, und das hört sich jetzt echt böse an, ich mache mir jetzt bestimmt auch wieder viele Freunde, aber ich glaube sehr wohl, dass da sehr viel Wahrheit daran ist, dass Frauen heutzutage eben nicht in ihre Weiblichkeit kommen können, weil die Männer nicht in ihrer Männlichkeit sind. Denn wenn, weißt du, die männliche Energie ist die Energie, die uns Strukturen gibt, die uns Halt gibt, die den Rahmen absteckt, die Sicherheit gibt, die beschützt, damit sich eben Frauen in diesen Leitplanken, in diesem Rahmen ganz frei und ganz weich bewegen können, dass die hin und her switchen können, dass die nähren, dass die gebären, dass sie entfalten, kreieren. Alles, was schöpferisch ist, was kreiert, ist weibliche Energie. Und diese weibliche Energie, die braucht aber diesen Rahmen, der abgesteckt wird, damit sie sich halt nicht verliert, damit innerhalb eines Rahmens kreiert werden kann. Und das hört sich immer so böse an. Also ich glaube, dass da absolut viel Wahrheit dran ist. Und zeitgleich bin ich halt aber auch bei dir, finde ich halt, es ist dünnes Eis zu sagen, das ist irgendwie der einzige Grund oder der Hauptgrund, weil eben die Suizidrate, wie du sagst, ne, nicht umsonst bei Männern weit höher ist als bei Frauen und Männer eben genauso dieses Thema haben. Deswegen ich zum Beispiel seit 2-3 Wochen auf der Suche bin und eigentlich mit jedem Mann, dem ich spreche, gerade so aus unserer Bubble, also mit unserer Bubble meine ich viel so auch die spirituelle Welt und Menschen, die über den Tellerrand hinausschauen und sehr viel Bewusstseinsarbeit verrichten, da frage ich halt auch immer wieder, ich so, gibt es Männer-Retreats? Ich brauche jemanden, der Männer-Retreats macht. Ich brauche jemanden, wo ich meine männlichen Coaches gezielt hinverweisen kann und sagen kann, geh zu ihm, ne, geh hier in deine männliche Heilung, geh hier in deine männliche Energie, weil ich glaube, vielleicht ist das aber auch wieder nur Wahrnehmung aus der Bubble heraus, ich nehme sehr viele Women's Circle wahr, ich nehme sehr viele Retreats wahr, auch wo wir beide waren, ne, der Teilnehmeranteil von Weiblichkeit, von Frauen ist viel größer als der von Männern. Aber ich finde, es braucht einfach viel mehr Männlichkeitsarbeit, die öffentlich verfügbar ist, einfach zugänglich ist, um eben gesellschaftlich uns alle in unsere jeweils richtige Energie zu bringen. So, das war jetzt ein Monolog. Jetzt denkst du dir, okay, was ist die Frage? Wie denkst du dazu?
Ja, ich hatte gerade schon gedanklich ein paar Anknüpfungspunkte. Und der erste Anknüpfungspunkt ist, glaube ich, dass ist ein ganz, ganz großes Thema, beziehungsweise ich habe es in meiner Masterstudienzeit, habe ich so ein bisschen jetzt Erinnerungen gerade aufploppen sehen, wo es immer ein Thema war, Präventionsangebote an den Mann zu bringen. Weil, ja, die ganzen Präventionskurse der Krankenkassen, Yogakurse hier und da ist 90-95% Frauenraten drin und ja, wie gesagt, wir haben uns da 4-5 Jahre mit beschäftigt oder mit der Frage, ja, warum ist das so? Und dem kann man sich, glaube ich, auch aus verschiedenen Wegen nähern, gesellschaftlich gesehen, wirtschaftlich gesehen, spirituell gesehen, aus der männlichen Energie, nee, ich bin ein Mann, ich möchte mir nicht helfen lassen, ich möchte das alleine machen und so weiter. Also das ist ganz klar ein Teilgrund davon. Und dass die dann sagen, und das höre ich auch immer wieder von Coaches, dass, okay, ja, nee, ich habe mich erst, nachdem ich, weiß nicht, meinen Herzinfarkt hatte oder wie auch immer, dazu entschlossen, beziehungsweise das Signal sehen können, dass ich dann was machen darf. Und so geht es tatsächlich sehr, sehr vielen. Das ist ein Gedankengang dazu. Und ein weiterer wäre dann, dass gerade, und da komme ich auch wieder auf das Thema von vorhin, gerade heutzutage ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Was jetzt, du hast es gerade angesprochen, eine geheilte männliche Energie ist, eine einfach männliche Verhaltensweisen, die vielleicht gesellschaftlich anerkannt sein sollten oder nicht anerkannt sein sollten, was vielleicht zu männlich ist, was nicht zu männlich ist, da eine gemeinsame Mitte zu finden, das sehe ich tatsächlich als sehr, sehr schwierig an, weil dieses Männerbild wie vor, ich gehe jetzt mal weit zurück, so 100 Jahren oder sowas, also nicht vor 10, 20, 30 Jahren, sondern eher von 80, 90, 100 Jahren, da gab es vielleicht für einen Mann ein Vorbild, den Vater. Das ist bei ganz, ganz vielen Männern der Punkt, gerade auch bei Männern, die vielleicht wie ich in Trennungsfamilien aufgewachsen sind. Oder vielleicht nochmal 1-2 Vorbilder irgendwie aus Film und Fernsehen. Zum Beispiel James Bond oder sowas, das fällt mir jetzt gerade so ein, so als Männerbild. Und daran hat man sich dann gehalten, das war richtig, fertig, aus. Ob das jetzt aus der heutigen Perspektive richtig war, kann man sich auch wieder unterhalten. Aber ich glaube, sowas fehlt halt heutzutage, dass man sagt, okay, das ist eine gemeinsame Ebene, genauso wie die Brücke zu schlagen zum Anfang, Medizin beziehungsweise Gesundheit allgemein, da auf einen gemeinsamen Konsens zu kommen, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
Ich möchte gerne den Bogen spannen, Luis, zur Gesundheit. Also egal, ob wir jetzt von irgendwelchen gesellschaftlichen Themen, männlichen und weiblichen Energien sprechen, Energien überhaupt sprechen. Was hat das eigentlich am Ende mit der Gesundheit zu tun? Weil wir haben hier auch viele Zuhörer tatsächlich, die noch nicht, und ich sage bewusst noch nicht, weil ich glaube sehr stark daran, dass früher oder später jeder Mensch damit Berührungspunkte haben wird, ob er sie sich dem öffnet oder nicht, sei mal ganz dahingestellt, die noch nicht in dieser wir sind alles am Ende Licht und Erdstaub und Energie und Schwingung Welt abgetaucht sind. Was hat das Ganze, wenn wir das rein versuchen, rational, faktisch zu betrachten, mit Gesundheit zu tun? Warum reden wir hier über diese Themen?
Ja, gute Frage. Weil, und das lässt sich, finde ich, mit der Sprache sehr schlecht vermitteln, wir ja aus, wie gerade schon erwähnt, Emotionen, Schwingungen, Frequenzen, Energie bestehen und sich das Ganze halt in einer körperlichen Hülle manifestiert. Für viele hat dieser Satz jetzt Sinn gemacht, für manche nicht.
Ich spüre ihn in jeder Zelle, ne?
Ja, aber das meine ich damit. Wenn genau. Ich jetzt so anfangen würde, dann könnten da ganz, ganz viele nicht mit anfangen. Und
absolut.
Das ist es halt, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Vielleicht muss man sich da aus verschiedenen Wegen nähern, dem Ganzen. Aber was hat das mit Gesundheit zu tun? Dass wir halt beim kleinsten gemeinsamen Nenner, wie gerade auch schon beim Thema männliche, weibliche Energie, irgendwie starten dürfen. Und dieser kleinste gemeinsame Nenner ist halt auf Frequenzebene, auf Schwingungsebene, auf Energieebene und nicht auf körperlicher Außenhülle, Muskulaturebene. Ja. Und beim einen setzt man halt ein bisschen früher an oder man geht, ich sag mal, den Top-Down-Weg oder Bottom-Up-Weg und schaut sich das dann an, für was der oder die gerade bereit ist.
Ja, absolut. Ich fand das, oder nicht ich fand das, sondern ich finde es immer wieder beeindruckend, mit Gleichgesinnten über all diese Themen zu sprechen. Und ich genieße das sehr, auch wenn wir jetzt viele Themen auch nicht anschneiden und auch über viele Themen eigentlich auch im Zweiergespräch nicht irgendwie tief reingegangen sind oder so. Es ist auch einfach eine Schwingung und eine Energie, die ich wahrnehme, wie ich glaube, wie du zu bestimmten Themen denkst und stehst. Und so kommt das eine zum anderen. Du bist hier reingekommen, hast mich im Bildschirm gesehen und wir hatten am Anfang ganz kurz so ein Tonthema mit meinem Mikrofon und du sagtest sofort, vielleicht ist es der Healy. Und alleine, dass du den Healy kennst, dass du sofort eben an die Frequenzen, an diese Schwingungen etc. denkst und an die Beeinträchtigung und dann sofort in diese Lösungsorientierung denkst, sagt schon ganz viel darüber aus, wo du im Leben stehst, also für mich persönlich jetzt, wo du im Leben stehst, wie du arbeitest und wie du eben auch viele verschiedene Themen zusammenführst. Gleichzeitig möchte ich hervorheben, dass ich es sehr inspirierend finde, wie auch letztens auf meine Story, oder eigentlich sind es sogar zwei Themen gewesen, wo du auf meine Story reagiert hast, woraufhin dieser Impuls kam, wir müssen diesen Podcast eigentlich mal zusammen aufnehmen. Erstens habe ich ja ein paar Einblicke aus meiner Kambo-Zeremonie geteilt und während sehr viel Shitstorm regnete und ich natürlich von vielen Menschen auch viel Liebe erhalten habe, gehörtest du dazu, der mir Liebe geschickt hat, indem er gesagt hat, stark, so feier ich, geil. Ne? Und auf mein Microdosing habe ich ebenfalls ein, zwei sehr große Fragezeichen bekommen. Während wir direkt ins Gespräch gegangen sind, so, hey, wie dosierst du? Und das sind jetzt natürlich Themen, die nicht für jedermann einfach auf Anhieb, irgendwann vielleicht schon, aber auf Anhieb im ersten Moment, wenn es die erste Berührung ist, nicht super greifbar sind, möglicherweise auch Widerstand auslösen und die erstmal abgelehnt werden. Aber mich interessiert einfach persönlich brennend, wie bist du auch zu diesen alternativen Methoden gekommen Und wie denkst du darüber?
Ich war, glaube ich, immer sehr, sehr interessiert daran. Und das hat mich, glaube ich, auf rationaler Ebene zum Thema Gesundheit, zum Thema Fitness, Leistungsfähigkeit, vielleicht auch Muskelaufbau, Körperformung gebracht, zu wissen, zu verstehen, wie der Körper funktioniert. Ganz einfach gesagt. Vielleicht auch so ein bisschen aus einem Mangel heraus von, boah, ich war vielleicht früher sehr, sehr schlank, ich wollte ein bisschen Muskel aufbauen, ich war sehr unbeweglich, ich wollte beweglicher werden, ich wollte im Sport mehr Leistungsfähigkeit und ja, was kann ich denn dafür tun? Und ich kann ja gar nicht genau sagen, wo dieses Interesse herkommt, aber wie gesagt, habe mich einfach damit beschäftigt. Und als ich dann, ich sag mal, das Fitness-Game so oberflächlich durchgespielt hatte, habe ich dann gedacht, okay, was gibt es denn noch? Es gibt Supplements, okay, boah, wie funktionieren die? Es gibt vielleicht noch irgendwelche Heilpilze, okay, wie funktionieren die im Körper? Was haben die vielleicht für positive Effekte? Es gibt Psychedelika, es gibt verschiedene Drogen in Anführungsstrichen, was jetzt ja allgemein beziehungsweise gesellschaftlich so genannt wird. Wie wirken
was aber an sich nicht unbedingt eine Droge sein muss, ne? Also nee, kommt immer auf Menge und Einsatz und Zweck an.
Ja, ich habe jetzt bewusst dieses Wort in den Mund genommen, aber genau, was oder auch Alkohol genannt. Ist für mich genauso eine Droge.
Absolut.
Und wie funktionieren die im Körper? Was gibt es vielleicht für Einsatzmöglichkeiten? Was gibt es aber auch für Möglichkeiten, um Schäden abzuwenden, zu reduzieren? Habe mich dem Thema dann geöffnet und ja, bin da halt von ganz, ganz klein, mit was habe ich da angefangen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, mit dem Retreat habe ich dann gedacht, okay, komm, das hat eine Tür geöffnet, gehe ich da mal weiter rein. Und dann von Microdosing hier bis hier Rapé mal da, so ein Schnupftabak, mal ja viele Sachen ausprobiert und geguckt, okay, wie wirken die? Vielleicht auch aus so einer Intention heraus, um in Anführungsstrichen mitreden zu können, aber auch, um meinen Coaches, Klienten, Freunden, Bekannten dahingehend weiterhelfen zu können und das aus eigener Perspektive erlebt zu haben. Und wie gesagt, habe mich da dann einfach mal ausprobiert und geschaut, was gibt es so alles.
Und wie stehst du heute zu dem Thema? Also gibt es bestimmte Situationen, wo du sagst, es geht ja um eine persönliche Meinung, ne? Das steht alles hier weder eine allgemeingültige Empfehlung da noch irgendetwas anderes. Jeder muss die Entscheidung für sich treffen. Wir berichten aus Eigenerfahrung. Gibt es für dich irgendwelche Fälle, wo du sagst, so hey, da finde ich eigentlich sehr wohl, dass das angebracht ist? Oder je nachdem, was du teilen möchtest, vielleicht nimmst du uns auch mit auf. Bleiben wir mal beim Microdosing. Waren wahrscheinlich Pilze, ne?
Trüffel tatsächlich.
Trüffel, genau. Ja. So. Was war das für eine Erfahrung? Hat es dir Heilung gebracht? Hast du irgendwelche positiven Benefits gehabt oder auch negative?
Da ich mich ja auf beiden Ebenen damit beschäftige, also auf einmal auf spiritueller, energetischer Ebene, aber auch auf wissenschaftlicher Ebene, denke ich tatsächlich auch jetzt, also Tag heute, ganz, ganz anders darüber als noch vor 5 Jahren, weil ich meine, mitbekommen zu haben, dass ich die letzten 5 Jahre da auch nicht nur national, sondern auch international sehr, sehr viel gewandelt hat, einfach mit der Ansicht dazu, zu verschiedenen Substanzen und mittlerweile halt auch wirklich sehr, sehr gut gemachte, groß angelegte Studien publiziert worden sind, die halt die Heilwirkung in Anführungsstrichen, da muss man ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, aber positive Wirkung in verschiedenen Set und Settings bestätigt haben und das mit sehr, 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 sehr wenig Nebenwirkungen. da sehe ich halt tatsächlich super, super Potenzial, möchte aber auch im gleichen Satz erwähnen, dass es, und das kann ich aus meinen Erfahrungen auch sagen, oder nehme ich mir jetzt einfach mal raus, persönliche Meinung.
Absolut.
Das ist auf keinen Fall was für jeden ist.
Ja.
Und das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen.
Ja. Finde ich sehr schön, was du geteilt hast. Das ist ja auch das, was ich versuche, immer wieder Menschen mitzugeben. Wir haben ganz oft im ersten Moment so ein Judgment-Stempel, den wir einfach mit uns führen. So, das ist unser Ego, das kickt halt irgendwie immer rein. Ne? Wir sehen irgendwas und vielleicht war es in unserem Kopf irgendwie bisher als irgendeine Droge und als irgendwas Illegales und Schlechtes, Negatives assoziiert und denken uns dann, oh Gott, was passiert hier eigentlich gerade? XYZ driftet gerade komplett ab oder das kann doch nicht gesund sein. Aber es sollte super individuell betrachtet werden und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich glaube, dass insbesondere, wenn wir über Microdosing sprechen, sehr subtil, sehr viel auf Seelenebene geheilt werden kann, ohne eben negative Nebenwirkungen. Aber auch hier, ne, nochmal, also wir können es nicht oft genug sagen, super individuell. Also es gibt durchaus Menschen, Erkrankungen, besondere psychische Diagnosen oder auch unbekannte, also es muss nicht diagnostiziert sein. Es gibt einfach psychische Fälle, wo das komplett nach hinten losgehen kann. Und hier auch wieder Qualität der Produkte, Rohstoffe der Produkte, Dosierungen etc. einfach eine extrem krasse, große Rolle spielen. Aber am Ende glaube ich, dass die positiven Wirkungen doch die Überhand nehmen und dass hier viel mehr Bewusstseinsarbeit auch in unserer Gesellschaft geleistet werden kann, dass eben auch diese Studien mehr an die Öffentlichkeit geraten. Und ich feiere es total, dass ich darüber hier mit dir reden kann, weil das sind Themen, darüber kann man nicht mit jedem reden. Und ich glaube, das ist dir auch bewusst, dass man das nicht kann.
Ja.
Leider.
Definitiv, das stimmt. Und du hattest ja noch gefragt, was es vielleicht für positive Wirkungen gehabt hatte. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es Wirkungen gibt, die bewusst und unterbewusst stattfinden, weil oft wird ja von verbesserter Kreativität, vielleicht von verbesserter Wahrnehmung, stabilerem emotionalen State, nenne ich es mal, gesprochen, bei so Microdosing-Geschichten. Und da, das kann ich definitiv bestätigen, aber auch auf vielleicht unterbewussterer Ebene, wenn ich das so nennen darf, das passiert. Und das ist nicht nur bei Microdose, aber kann für viele ein Anfang sein, aber dann auch bei High-Dose-Zeremonien zum Beispiel, dass man da besser in das Gefühl des Loslassens kommt, beziehungsweise vielleicht auch ein Ticken besser in die vorhin angesprochene Balance von Energien. Und das war so mein Empfinden tatsächlich, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht würde ich jetzt, wie soll ich sagen, umgangssprachlich sagen, es kam ein Gleichgültigkeitsgefühl, obwohl ich sehr, sehr vorsichtig mit diesem Begriff sein wollen würde. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, dass man die Verhaftung mit verschiedenen Emotionen oder Gedanken zu Handlungen oder zu Situationen ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachten konnte.
Absolut.
Und das sehe ich als ganz, ganz großen Vorteil.
Ja, ist es auch. Richtig, richtig schöner Effekt. Und sehr inspirierend auch. Also ich bin ja aktuell dabei. Bin jetzt an Tag 5 oder so, glaube ich. Ich mache es gerade mit Amanita. Mit dem Fliegenpilz. Und das ist, also ich bin halt, ich würde mich schon mittlerweile zu den Menschen zählen, die feinfühlig unterwegs sind. Und sehr viel, sehr stark wahrnehmen. Also ich bin auch die, ne, du drückst auf den Healy-Knopf und ohne zu wissen, dass du auf den Knopf gedrückt hast, spüre ich das sofort. Dann bin ich diejenige, die sich im Raum umguckt und sagt, hat jemand einen Knopf gedrückt, hier ist gerade irgendwas anders. Ich spüre, wenn Handy am Ladekabel im Schlafzimmer hängt oder wenn der WLAN-Router an ist und ich nicht schlafen kann. Also ich nehme das extrem wahr. Und so nehme ich auch nur einen Tropfen schon seit Tag 1 extrem wahr. Und bei mir wirkt das sehr subtil auch, wie du sagst. Ne? Ich kann zum Beispiel, wenn ich meditiere oder wenn das bestimmte emotionale Themen hochholt, denke ich mir, ah, krass, spannend, so, guck mal, das ist gerade eine Einladung, da hinzuschauen. Und es macht es einfach einfacher, diese Themen rauszuholen, hinzuschauen und ja, zum Teil auch durch diese Emotionen durchzugehen, zum Teil aber eben auch diese neutrale Haltung einzunehmen, ohne Anhaftung.
Aber das muss man natürlich auch zuerst mal können und wollen.
Ja, 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 absolut, absolut. Und es ist, wie wir wissen, ein sehr langer und großer Weg dahin und es ist auch nicht Anspruch an einen jeden, das, was wir hier teilen. Voll schön. Eigentlich hätte ich noch 8 Milliarden andere Fragen, aber mit Blick auf die Zeit, wir sprechen schon über eine Stunde. Ja, es war ein Potpourri aus ganz vielen verschiedenen Themen, Luis. Ich möchte dir nichtsdestotrotz trotzdem die Möglichkeit geben, dass du, wenn du irgendetwas noch hast, was du den Menschen, den Zuhörern einfach mitgeben möchtest, wo du sagst, hey Leute, schaut dahin, hört dahin, das ist wichtig, dass du gerne hier nochmal ein paar Zeilen verlierst. Und genau, dann kommen wir auch gerne zum Abschluss.
Ganz, ganz lieben Dank für die Möglichkeit nochmal. Ich habe 2 Punkte schon ein bisschen angesprochen gehabt. Also einmal Bewusstsein, Achtsamkeit. Ich glaube, das würde jedem Menschen in irgendeiner Weise helfen. Plus auch noch das, was ich vorhin angesprochen habe, was ich auch heute war ich wieder bei meinen Großeltern, habe sie besucht und gesehen und mir ihr Leid anhören dürfen und das vielleicht so als kleiner Hintergedanke oder kleine Anregung oder Impuls, sich versuchen, auch wenn es vielleicht ein bisschen uncool ist oder vielleicht auch ein bisschen langweilig ist, sich proaktiv mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen. Ganz, ganz großes Thema, wo ich jetzt einfach die Plattform hier nutze, um, wie gesagt, einfach so einen kleinen Impuls zu setzen. Schaut euch das mal an. Es gibt nicht nur 1 oder 2 Lösungen für Herausforderungen, sondern ganz, ganz viele. Und für die eine Person ist die eine Lösung passender als für die andere. Und ja, einfach sich auf die lebenslange Reise begeben und dort mutig und proaktiv zu sein.
Das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass wir hier so querbeet durch ganz viele Themen durchhuschen durften. Und du bist herzlich eingeladen, weitere potpourrische Folgen mit uns zu drehen. Es war mir ein Fest. Vielen herzlichen Dank. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass du bis hierher mitgehört hast. Ich werde dir alles, wo du Luis finden kannst, in die Shownotes vermerken. Dort wirst du auch das Instagram-Account von ihm finden, um definitiv auch bei ihm vorbeizuschauen. Da findest du auch ganz viele wertvolle Informationen, die du dir mitnehmen kannst. Und ansonsten wünsche ich uns allen einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, whatever. Bis zur nächsten Folge.
Ciao. Tschüss. We'll be right back.